Wir sind in Matthäus 12, beginnen ab Vers 22 heute Morgen. Dieser Konflikt, wenn ihr euch noch erinnert, zwischen den Pharisäern und Jesus, kommt jetzt in die heiße Phase. Zuletzt hat Jesus einen Behinderten geheilt und das war gegen die Traditionen, gegen die Sabbat-Traditionen der Schriftgelehrten und Pharisäer. Und als Reaktion darauf haben die Pharisäer Rat gehalten, wie sie Jesus umbringen können. Jesus hat die Massen angezogen. Die Leute haben sich von ihm angezogen gefühlt, sind zu ihm gekommen und diese Leider der Juden, die sind eifersüchtig geworden auf Jesus. Die Pharisäer haben sich gesagt, wenn diese Menschen Jesus annehmen als ihren Messias und vor allem wenn sie seine Lehre annehmen, dann ist es mit ihrer Macht vorbei. Dann ist es mit ihrem Einfluss über das Volk vorbei. Ist das vielleicht dein Mikro, Markus? Check. Ah, besser. Deswegen haben die Pharisäer im Vers 14 Rat gehalten, wie sie ihn umbrächten. Im Vers 15 heißt es dann, als aber Jesus es erkannte, entwich er von dort, und es folgte ihm eine große Volksmenge. Und er heilte sie alle. Jesus hat sich nicht abbringen lassen, davon Menschen zu heilen. Menschen zu berühren. Und dieser Heilungsdienst hat ihn einmal mehr bestätigt als den verheißenen Messias. Vers 22. Dann wurde ein Besessener zu ihm gebracht, blind und stumm. Und er heilte ihn, sodass der Stumme redete und sah. Besessener. Das ist real. Es gibt geistliche Mächte. Es gibt persönliche geistliche Mächte. Und es war damals nichts Ungewöhnliches, so ein Exorzismus. Es gab diese jüdischen Exorzisten, die herumgezogen sind und die durch irgendwelche Beschwörungsformeln versucht haben, Dämonen auszutreiben. Aber die Rabbis haben gelehrt, dass wenn du einen Dämonen austreiben willst, dass du den zuerst den Namen von dem Dämonen herausfinden musst und dass du den dann beim Namen nennen musst. Und deswegen dieser arme, stumme Mensch hier und blinde Mensch, dem konnte eigentlich nicht geholfen werden. Nach der Lehre der Rabbis damals. Ich meine, der Stumme konnte nicht reden, er konnte nicht den Namen irgendeines Dämonen sagen. Es war sozusagen ein hoffnungsloser Fall für die Juden damals. Und Jesus demonstriert hier wieder einmal seine absolute Macht als Gott über alle geistlichen Mächte. Und er tut Wunder und Zeichen, die noch nie irgendjemand getan hat. Vers 23, und es erstaunten die ganzen Volksmengen und sagten, dieser ist doch nicht etwa der Sohn Davids, das war ein Titel für den Messias, das ist doch nicht etwa der Messias, der von Gott verheißene Retter. Ich meine, diese Zeichen, diese Heilungen, diese Wunder, die waren echt. Keiner konnte das verleugnen, das ist wirklich passiert. Und die Menschen haben sich gefragt, ist das der Messias? Die Pharisäer starten jetzt einen letzten verzweifelten Versuch, ein bisschen verzweifelt, die Menschen von Jesus abzubringen. Keiner konnte diese Zeichen verleugnen und die Menschen haben Fragen gestellt und sie mussten jetzt irgendeine Erklärung finden für dieses Wunder. Es war offensichtlich, dass es übernatürlich war, dass da eine höhere Macht dahinter steht. Und wenn diese Pharisäer nicht annehmen wollten, dass Jesus von Gott kam und dass Gottes Kraft diese Zeichen getan hat, dann blieb eigentlich nur mal eine Möglichkeit über, nämlich dass die andere Seite dran schuld war, nämlich Satan. Vers 24, die Pharisäer aber sagten, als sie es hörten, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch den Beelzebub, den Obersten der Dämonen. Beelzebub heißt wörtlich der Herr der Fliegen. Das war ein Name, den die Philister ihrem Gott Baal gegeben haben und ein Name, der später für Satan gebraucht wurde. Jesus wird ihnen jetzt zeigen, wie dumm diese Anschuldigung ist. Vers 25. Da er aber ihre Gedanken wusste, sprach er zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst entzweit ist, wird verwüstet. Und jede Stadt oder jedes Haus, das heißt jede Familie, die mit sich selbst entzweit ist, werden nicht bestehen. Und wenn der Satan den Satan austreibt, so ist er mit sich selbst entzweit. Wie wird sein Reich bestehen? Also es ist unlogisch, sagt Jesus. Wenn Satan gegen die Seinen kämpft, dann schadet er sich selbst. Dann macht er sich selbst kaputt, dann kann er nicht bestehen. Das macht keinen Sinn, was ihr hier sagt. Dass Satan die Dämonen austreibt. Das macht keinen Sinn, das ist unlogisch. Zweite, was Jesus sagt, die Anschuldigung ist auch heuchlerisch. Im Vers 27. Und wenn ich durch den Beelzebub die Dämonen austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Die Söhne, das heißt die Jünger der Pharisäer, die haben Dämonen ausgetrieben und die Pharisäer haben das befürwortet und unterstützt. Und Jesus sagt, wenn ich das jetzt tue, dann sagt ihr, es ist durch Satan. Eure Anschuldigungen sind nicht nur unlogisch, sondern die sind auch heuchlerisch. Also, wenn es offensichtlich nicht durch Satans Kraft ist, dann bleibt eigentlich nur mehr eine Möglichkeit über, und das ist ziemlich offensichtlich. Jesus sagt, wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Wenn ich die Dämonen austreibe, dann treibe ich den Einfluss von Satan zurück. Und Gottes Herrschaftsbereich, seine Macht breitet sich aus. Richtet Gottes Reich auf. Und Jesus sagt, wenn ihr gegen mich arbeitet, dann seid in Rebellion gegen Gott und gegen Gottes Reich. Vers 29, oder wie kann jemand in das Haus des Starken eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht zuvor den Starken bindet? Und dann wird er sein Haus berauben. Wenn ich die Dämonen austreibe, sagt Jesus, dann ist es ein Zeichen, dass ich stärker bin als ihr Herr, der Teufel. Ich habe Autorität, ihn zu binden. Jesus ist der König, er baut hier sein Reich und er raubt diese gequälten Menschen aus der Hand des Feindes. Und Leute, wir sind berufen, dasselbe zu tun. Wir sind involviert in diesem geistlichen Kampf um die Seelen von Menschen. Jeder Mensch ist entweder im Reich Jesu oder in Satans Reich. Ob sie es wissen oder nicht, ob sie dran glauben oder nicht, es macht keinen Unterschied. Und wir, die wir Jesus kennen, wir sind berufen, sie aus der Hand Satans zu rauben, Satan auszurauben, ihm Menschen zu entreißen, die unter seiner Gewalt sind. Das heißt, vor allem Menschen zu Jesus zu bringen. Wir müssen die gute Nachricht weitergeben. An unsere Freunde, an unsere Verwandten, die Jesus noch nicht kennen, an unsere Arbeitskollegen, an die Menschen auf der Straße. Nutzt jede Gelegenheit. Es ist eine wunderbare Sache. Es ist solch eine Freude, wenn wir einen Menschen aus der Hand Satans entreißen können und sie in die Arme Jesu führen können. Wunderbare Sache und es ist so wichtig. Alles andere wird vergehen. All das Zeug, was wir anhäufen in unserem Leben und wo sich unser Leben oft so drum dreht, es wird alles verbrennen eines Tages. Aber die Seelen von Menschen werden ewig bestehen. Und wir wollen, dass sie bei Jesus sind und nicht bei Satan die Ewigkeit verbringen. Also wir sind berufen, Zeugnis zu geben. Wir dürfen beten für Menschen, die Jesus noch nicht kennen, dass sie ihn erkennen können, dass Gott diese geistliche Blindheit wegnimmt, dass sie überführt werden, dass sie Sünder sind vor Gott und dass sie Jesus brauchen und sein Werk, das er für uns getan hat. Und wenn wir mit geistlichen Mächten in Kontakt kommen, dann haben wir dieselbe Autorität, die Jesus hat. Dasselbe Geist, mit dem Jesus die Dämonen ausgetrieben hat, der wohnt auch in uns. Jesus hat uns Autorität gegeben. Er hat den Satan am Kreuz besiegt. Wir sehen das in Lukas Kapitel 10. Nachdem Jesus die 70 ausgesandt hat, heißt es, die 70 kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Sind uns untertan. Er aber sprach zu ihnen, ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione, das heißt auf geistliche Mächte, zu treten und über die ganze Kraft des Feindes. und nichts soll euch schaden. In Jesus haben wir Autorität über geistliche Mächte. Aber Jesus sagt dann auch weiter im Vers 20 in Lukas 10, er sagt, doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Also nicht der Teufel oder die Dämonen soll euer Fokus sein. Wir sollen nicht irgendwie so christliche Ghostbusters sein. Ich weiß nicht, ob ihr euch an den Film noch erinnert. Wir sollen nicht abgelenkt sein vom Wesentlichen. Das ist eine Strategie des Feindes. Er will, dass wir so beschäftigt sind mit anderen Dingen. Wir wollen auf Jesus ausgerichtet sein und auf sein Reich. Das soll unser Fokus sein. Wir wollen Jesus-Fan sein, nicht Dämonenjäger. Aber wenn uns geistliche Aktivität begegnet, dann brauchen wir auch keine Angst haben. In Kolosser 2,15 heißt es, Jesus hat am Kreuz die Gewalten und Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Er hat sie entwaffnet. Teufel hat keine Waffen mehr gegen dich, wenn du in Jesus bist. Das Einzige, was er tun kann, ist, er kann dich belügen, er kann dir Angst einjagen, er kann dich täuschen, kann dich versuchen, aber er hat keine Macht mehr über dich. Er hat kein Recht mehr, dich länger anzuklagen oder dich zu verdammen. Er hat kein Anrecht mehr auf dich. Weil Jesus hat für deine Sünden bezahlt und Gottes Geist wohnt in dir. Und der ist der allmächtige Gott. Und wir sehen hier schon, wie falsch diese Irrlehre ist, dass Christen von Dämonen besessen sein können. Ich meine, wenn wir positionell in Jesus sind, unter seiner Herrschaft, unter seinem Schutz, in seinem Reich, und wenn der Heilige Geist in dir wohnt, dann, ich meine, wie sollen Dämonen Macht über dich haben oder Besitz von dir ergreifen können? Das ist unmöglich. Die müssen zuerst den Hausherrn, das heißt den Heiligen Geist, binden, und der ist viel, viel stärker. Also glaub diese falschen Lehren nicht. Menschen, die nicht von Neuem geboren sind, die den Heiligen Geist nicht in ihrem Herzen haben, die können besessen werden von Dämonen. Also besessen heißt, dass ein Dämon, eine geistliche Macht, vollkommene Kontrolle übernimmt über dein Leben. Aber Christen können nicht besessen werden. Ja, wir können angegriffen werden von außen, unter Anführungszeichen, wenn wir bei dem Bild bleiben wollen. Wir können versucht werden. Und Gott hat uns eine Waffenrüstung gegeben, dass wir widerstehen können, Epheser 6. Aber wir können nie besessen werden als Christen. 1. Johannes 4,4, der, welcher in euch ist, ist stärker oder größer als der, welcher in der Welt ist. Es ist Unfug, wenn Christen anfangen, Dämonen aus anderen Christen auszutreiben. Es ist unmöglich, weil ein Christ kann gar nicht besessen werden. Und es gibt christliche Kreise, die so ausgerichtet sind auf den Teufel und auf Dämonen und die alles in ihrem Leben auf diese Dinge schieben. Und dann treiben sie Dämonen aus Christen aus, den Dämon der Lust und der Lüge und der Unzucht und des Stehlens oder was immer. Das ist Schwachsinn. Die Bibel sagt, diese Dinge sind Werke des Fleisches. Das sind die Tendenzen unserer sündigen Natur. Und die Lösung ist, dass wir unsere Sünde bekennen und in der Kraft Gottes diesen Versuchungen widerstehen. Dass wir diese alten Angewohnheiten ablegen und neue gottgefällige Angewohnheiten mit Gottes Hilfe einüben. Wir müssen uns selbst verleugnen, unser Fleisch untertan machen. Und das ist oft ein harter Kampf. Das ist oft mühsam und auch ein schmerzhafter Prozess. Seht, es ist viel einfacher, die Schuld auf irgendwem anderen zu schieben. Schuld für meine Sünde, für mein Handeln, auf irgendeinen Dämon zu schieben. Ich kann nichts dafür, der Dämon der Lust treibt mich dazu. Oder der Dämon des Stehlens treibt mich dazu. Nee, diese ganze Lehre, diese ganze Sache ist eine Riesenlüge von Satan, um Christen abzulenken von dem, was sie eigentlich tun sollten. Und es ist Satans Haus auszurauben und Menschen, die Jesus noch nicht kennen, aus der Hand des Teufels zu entreißen. Jesus sagt uns in Vers 30, wer nicht mit mir ist, ist gegen mich und wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. Es gibt keinen neutralen Boden. Entweder du bist mit Jesus und du dienst ihm und du sammelst mit ihm, oder du bist mit Satan und du zerstreust mit ihm. Satan will Menschen zerstören und versklaven. Das ist seine Absicht. Und jeder von uns ist heute Morgen in einem von den zwei Lagern. Du kannst nicht neutral bleiben, sagt Jesus. Du bist entweder mit mir und wenn du nicht mit mir bist, dann bist du automatisch gegen mich und auf der Seite des Teufels. Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich, sagt Jesus. Entschuldigung. Und Jesus sagt jetzt ganz besonders den Pharisäern hier. Jesus sagt, ich tue Gottes Werk, ich baue sein Reich, aber ihr seid gegen mich, ihr zerstreut, ihr seid Werkzeuge Satans, ihr widersteht mir und dem, was ich tue. Satan ist der Widersacher und ihr seid auf seiner Seite. Und jetzt gibt er den Pharisäern eine sehr starke Warnung. Diese Pharisäer haben Gottes Werk dem Teufel zugeschrieben. Und sie wollen trotz all dieser Zeichen und Wunder, die Jesus getan hat und die ihn als Messias bestätigen, wollen sie nicht an ihn glauben. Und mehr noch, sie wollen sogar andere davon abhalten, dass sie an Jesus glauben. Und Jesus warnt sie hier. Er sagt, ihr seid gefährlich nahe daran, die unvergebbare Sünde zu begehen. Vers 31. Deshalb sage ich euch, jede Sünde und jede Lästerung wird den Menschen vergeben werden, aber die Lästerung des Geistes wird den Menschen nicht vergeben werden. Und wenn jemand ein Wort reden wird gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Wenn aber jemand gegen den Heiligen Geist reden wird, dem wird nicht vergeben werden, weder in diesem Zeitalter noch in den zukünftigen. Jede Sünde kann vergeben werden, sogar die Lästerung gegen Jesus. Als Johannesbrief sagt uns, das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir es für uns persönlich annehmen, es reinigt uns von jeder Sünde. Ganz egal, wie schlimm. Die einzige Sünde, die nicht vergeben werden kann, ist diese Lästerung des Geistes. Oder dass jemand gegen den Geist redet. Das heißt, dass wir dem Heiligen Geist widerstehen. Was ist das Werk, das der Heilige Geist tut? Der Heilige Geist überführt uns von Sünde. Er zieht ungläubige Menschen zu Jesus hin. Er weist uns auf Jesus hin. Und er legt Zeugnis ab für Jesus. Deswegen, wenn ich den Heiligen Geist ablehne, dann gibt es kein anderes Zeugnis mehr. Dann habe ich kein Licht mehr, das mir den Weg zu Jesus weist. Und je mehr du dieses Klopfen, diese Stimme, diese Person des Heiligen Geistes ablehnst, desto weniger sensibel wirst du für ihn. Mensch hört vom Evangelium, das was Jesus getan hat, und es überführt in seinem Herzen. Heiliger Geist klopft an und sagt, ah, nicht heute, ich entscheide mich nicht für Jesus. Nee, nicht ich. Okay. Und dann überführt der Heilige Geist wieder, gibt wieder eine Gelegenheit und lehnt es wieder ab und so weiter. Und es wird ein bisschen schwächer und dein Herz wird ein bisschen härter und so weiter und so fort. Und du verlierst das Interesse an Jesus mehr und mehr. Und das Evangelium, das, was er für dich getan hat am Kreuz, berührt dich weniger und weniger. Und dein Herz verhärtet sich gegen Gott. Und die Sünde des Heiligen Geistes ist eine beständige, endgültige Ablehnung von Jesus, von dem, zu dem der Heilige Geist uns hinführen wird. Und wenn du Jesus ablehnst, dann gibt es keine Vergebung für deine Sünden mehr. Dann bist du verloren. Weil nur er hat für deine Schuld bezahlt. Und ohne ihn gibt es keine Vergebung. Vielleicht bist du halt morgen hier und du kommst schon längere Zeit in die Gemeinde und du hörst Gottes Wort Woche für Woche. Vielleicht gebrauchst du sogar dieselben religiösen Worte. aber du öffnest dein Herz nicht für Jesus. Und du beantwortest diesen Ruf, dieses Klopfen des Heiligen Geistes an deinem Herzen nicht. Das ist eine gefährliche Haltung. Vielleicht bist du in der Gefahr, diese Sünde gegen den Heiligen Geist, diese Lästerung des Geistes zu begehen, so wie die Pharisäer hier. Das ist eine Warnung, die Jesus hier gibt. Verhärte dein Herz nicht, zögern nicht. Heute ist der Tag der Erlösung, sagt der Herr. Öffne dein Herz heute und lad Jesus ein und werd heute gerettet. Jesus sagt weiter im Vers 33, entweder macht den Baum gut, dann ist seine Frucht gut, oder macht den Baum faul, dann ist seine Frucht faul. Denn an der Frucht wird der Baum erkannt. Otternbrut, oder ihr Schlangenkinder, ihr Kinder des Teufels, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz Gutes hervor, und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz Böses hervor. Die Frucht in deinem Leben wird offenbaren, wo dein Herz ist. Und du findest es heraus, wenn du längere Zeit mit irgendjemandem rumhängst, längere Zeit mit einem Menschen verbringst und einfach zuhörst, worüber er redet, du siehst, was er tut, es offenbart, was in seinem Herzen ist. Du wirst es hören. Seine Worte, seine Werke werden sein Innerstes offenbaren. Du kannst anderen Menschen nur eine gewisse Zeit lang was vormachen, Gott sowieso nicht. Aber früher oder später wird es rauskommen, was du wirklich denkst. Wird sich offenbaren, woran dein Herz wirklich hängt. Es ist wichtig, dass wir nicht nur Kosmetik betreiben in unserem Leben, sondern dass wir den Herrn Jesus wirklich wirken lassen in unserem Herzen und an unserem Charakter. Jesus will uns verändern. Er will nicht nur die Fassaden streichen. Er will uns. Ich sage euch aber, dass die Menschen von jedem unnützen Wort, das sie reden, Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts. Denn aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Oh. Preis dem Herrn, dass das Blut Jesu von jeder Sünde reinigt. Jesus sagt diesen Pharisäern mit diesen Beispielen, mit diesen Illustrationen von dem Baum und der Frucht und dem Schatz im Herzen, von dem er entweder Böses oder Gutes hervorbringt. Jesus sagt, eure Worte und eure Anklagen, die beweisen, wie böse und ungläubig eure Herzen sind. Und eure eigenen Worte werden euch verdammen im letzten Gericht. Wenn du sagst, ich brauche Jesus nicht, alle Religionen führen zu Gott, wenn du sagst, ich glaube nicht an Jesus, im letzten Gericht wirst du damit konfrontiert werden, mit deinem Unglauben. Und glaub mir, du wirst Jesus brauchen dann. Aber dann ist es zu spät. Die Bibel sagt uns, hier in diesem Leben haben wir die Möglichkeit, Jesus anzunehmen und Vergebung zu erfahren. Aber genauso, wenn du mit ehrlichem Herzen sagst, Jesus, ich glaube an dich, ich bekenne dir, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe und dass ich schuldig bin vor dir, Gott. Und Jesus, ich glaube, dass du bezahlt hast für meine Schuld und ich nehme das für mich persönlich an. Ich lade dich ein, in mein Herz zu kommen als mein Erlöser und als mein Retter. Auch das wird gehört werden vor Gott im letzten Gericht. Und Jesus wird deine Eintrittskarte sein in den Himmel. Vers 38. Dann antworteten ihm einige der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen, Lehrer, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Wir haben schon viele Zeichen gesehen. Jesus hat Tote auferweckt und Dämonen ausgetrieben, alle möglichen Krankheiten geheilt. Wir haben wahrscheinlich hunderte Zeichen gesehen vor ihren Augen. Und doch sagen sie, Lehrer, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Das ist ja Heuchler. Es war nicht ehrlich, sie wollten nur wieder irgendwas finden. Oder ich bin sicher, sie hätten was gefunden, wenn Jesus Egal, was für ein Zeichen er getan hätte, sie hätten irgendwas gefunden, um ihn abzulehnen. Wir haben schon gelesen, dass sie bereits beschlossen hatten, ihn umzubringen. Es gibt kein Zeichen, das jemanden überzeugen kann, der nicht glauben will. Vers 39, er aber antwortete und sprach zu ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen. Dieses ehebrecherische Geschlecht war sicherlich geistlich gemeint, ein götzendienerisches Geschlecht, ein Bild, was oft im Alten Testament für Götzendienst verwendet wurde. Ihr seid Götzendiener und eure Herzen sind böse, trotz all dieser äußerlichen Religiosität. Es war kein Kompliment, was Jesus diesen stolzen religiösen Juden gemacht hat hier. Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen. Und kein Zeichen wird ihm gegeben werden als nur das Zeichen Jonas des Propheten. Denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Ich gebe euch ein Zeichen, um zu beweisen, dass meine Worte wahr sind. Ich gebe euch ein Zeichen, um zu beweisen, dass ich der bin, der ich behaupte zu sein, sagt Jesus. Ich werde was tun, was noch nie jemand vor mir getan hat. Ich werde nach 3 Tagen auferstehen. So wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war und dann ans Land gekotzt wurde von dem Fisch. So werde ich auferstehen am 3. Tag. Und Jesus ist auferstanden. Das ist eine historische Tatsache. Das ist eine der bestbezeugten und bestbelegtesten Tatsachen in der Geschichte. Mindestens 11-mal ist Jesus in seinem verherrlichten Leib erschienen. Wir erinnern uns, er ist durch verschlossene Türen gegangen. Ich meine, es war offensichtlich. Jesus ist auferstanden. Einmal ist er über 500 Brüdern gleichzeitig erschienen. Vers 41 sagt Jesus, Männer von Ninive werden aufstehen im Gericht mit diesem Geschlecht. Und sie werden es verdammen, denn sie taten Buße auf die Predigt Jonas und siehe, mehr als Jona ist hier. Jona war nur ein Mensch. Und Jona, er wollte eigentlich gar nicht zu den Leuten in Ninive gehen, zu den Assyrern, die in Ninive gewohnt haben. Er ist weggelaufen und ja, der Herr musste ihm durch die ganze Geschichte mit dem Fisch, der ihn dann ans richtige Ufer gekotzt hat, erst dorthin bringen. Diese Assyrer waren seine Feinde. Das Einzige, was der Jona gepredigt hat, war 40 Tage und dann kommt Gericht. Und Jona, der war bleich. Es gibt Berichte von Menschen, die von einem Wal verschluckt worden sind. Und dieser Wal wurde dann gefangen und die haben den gefunden, diesen Seemann, in dem Fisch und er hat noch gelebt, aber er war total bleich. Seine Haut war ausgebleicht von den Magensäften. Und wir können uns vorstellen, wie der Jona da durch die Stadt gelaufen ist, bleich und mit dem Seetang auf dem Kopf und vielleicht mit der Fischkotze noch irgendwo auf ihm, hat nach Fisch gestunken und geht da durch die Stadt, sagt, noch 40 Tage, dann kommt Gericht. Und diese Assyrer in Ninive, die haben keine Zeichen gesehen, außer den Jona. Aber sie haben Buße getan. Wie viel mehr, sagt Jesus, ist hier? Wie viel mehr haben die Pharisäer und haben wir? Jesus ist der Sohn Gottes, nicht nur ein Mensch. Und Jesus hat machtvolle Zeichen getan. Und Jesus, im Gegensatz zu Jona, er predigt eine gute Nachricht. Jesus predigt Vergebung. Und Jesus liebt uns, er hat uns das am Kreuz bewiesen. Wie viel mehr ist hier? Wir haben keine Entschuldigung, wenn wir Jesus ablehnen. Vers 42, eine Königin des Südens wird auftreten im Gericht mit diesem Geschlecht und wird es verdammen. Denn sie kam von den Enden der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören und siehe, mehr als Salomo ist hier. Spricht hier von der Königin von Saba. 1. Könige 10 lesen wir davon. Diese Königin, die über 2000 Kilometer weit gereist ist, durch die arabische Wüste, um den König Salomo zu hören. Und seine Weisheit. Wie viel mehr haben wir? Wir haben die Worte von Jesus. Wir haben Gott selbst. Die Königin von Saba ist zu Salomo gekommen. Er hat sie nie eingeladen. Ist einfach gekommen. Aber Jesus ladet uns ein, zu ihm zu kommen. Wie viel mehr ist hier? Und trotzdem lehnen Menschen Jesus ab. Diese Pharisäer und Schriftgelehrten haben ihn abgelehnt. Interessant ist, sie haben nach einem Zeichen verlangt. Jesus hat gesagt, ich gebe euch ein Zeichen, ich werde auferstehen nach 3 Tagen. Und Jesus hat dieses Zeichen erfüllt. Er hat getan, was noch nie irgendjemand getan hat. Er ist auferstanden. Und Hunderte haben das bezeugt. Die jüdischen Leiter wussten das. Ich meine, die Soldaten, die das Grab bewacht haben, die sind zu ihnen gekommen, haben ihnen erzählt, was passiert ist. Und sie wollten sich noch immer nicht bekehren. Haben sogar eine Lüge erfunden, haben gesagt, ihr Soldaten sagt, die Jünger sind gekommen und haben den Leib Jesu gestohlen, als wir geschlafen haben. Ich meine, das ist so offensichtlich, dass das eine Lüge ist und total dumm. Woher haben die Soldaten gewusst, was passiert ist mit dem Leib Jesu, wenn sie geschlafen haben? Ich meine, es ist so offensichtlich, dass es erfunden war. Und warum haben sie die Jünger nicht verhaften lassen, wenn sie den Leib gestohlen haben? Warum haben sie die nicht verhaften lassen und den Leib Jesu präsentiert? Punkt war, sie wollten Jesus nicht als den Messias annehmen. Wer nicht glauben will, der wird nicht glauben. Jesus kannte diese Herzen der Pharisäer. Und deswegen hat er abgelehnt, ihnen ein Zeichen zu geben. Er wusste, dass es nicht ehrlich war. Leute, wer heute ehrlich sucht, der muss glauben. Es gibt so viel. Wir haben heute mehr ganze Archäologie und alles. Wir haben heute mehr Beweise, mehr Grund zu glauben als alle vor uns. Und viele Wissenschaftler, die rausgegangen sind, um zu belegen, dass die Bibel falsch ist oder dass die Auferstehung nicht passiert ist, die haben sich letztendlich bekehrt. Ich möchte euch ermutigen, studiert die Auferstehung. Wir haben ein paar ganz gute Bücher unten. Das ist die bestbelegteste Tatsache der Geschichte. Aber Menschen erfinden intellektuelle Ausreden. Immer wieder in Gesprächen mit Leuten. Oh, ich kann nicht glauben, weil... Und sie schieben irgendwelche intellektuellen Schwierigkeiten vor, warum sie nicht glauben können. Wahrheit ist, sie wollen nicht glauben. Du kannst all die Argumente widerlegen, alle Fragen beantworten, aber trotzdem, ich glaube nicht. Das Blut Jesu reinigt uns von jeder Sünde, aber es kann uns nicht reinigen von Ausreden. Vers 43. Wenn aber der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchwandert er dürre Orte, sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann spricht er, ich will in mein Haus zurückkehren, von dem ich ausgegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es leer, gekehrt und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt 7 andere Geister mit sich, schlimmer als er selbst. Und sie gehen hinein und wohnen dort. Und das Ende jenes Menschen wird schlimmer als der Anfang. So wird es auch diesem bösen Geschlecht ergehen. Dämonen, diese geistlichen Mächte versuchen offensichtlich Menschen zu besitzen, sie in ihre Gewalt zu bringen. Deswegen mit okkulten Praktiken zu experimentieren, was denn, zu Wahrsagern zu gehen oder Astrologie, Astralreisen, Hypnose, östliche Meditation, Totenbeschwörung, all dieses Zeug ist kein Spiel. Es gibt persönliche geistliche Mächte und die wollen Besitz ergreifen von Menschen und sie wollen sie zerstören. Jesus knüpft hier an dieses Ereignis, was der Anstoß für das Gespräch mit den Pharisäern war, an. Nämlich dieser Besessene, den er befreit hat von den Dämonen. Und er verwendet es hier als Bild für die Nation Israel. Der Schlüssel ist der Vers 44. Und er sagt, dieser Dämon wird zurückkehren in dieses Haus und wenn er kommt, er findet es leer und gekehrt und geschmückt. Der Dämon wurde ausgetrieben. Und Jesus verwendet dieses Bild von einem Menschen, wo ein Dämon ausgetrieben wurde, aber das Haus, das heißt das Herz, bleibt leer. Das heißt, der Mensch ladet nicht Jesus ein, in sein Herz zu kommen oder in sein Leben zu kommen. Es ist leer. Aber es ist gekehrt und geschmückt, lesen wir. Hey, der Mensch versucht sein Leben aufzuräumen. Er versucht ein guter Mensch zu sein, ein moralisches Leben zu führen. Ist vielleicht sogar äußerlich religiös, geht in die Kirche. Aber er bekehrt sich nicht. Es gibt keine neue Geburt durch den Geist Gottes. Der Geist Gottes kommt nicht in sein Herz. Dann heißt es, dieser Dämon wird zurückkommen mit seinen Freunden. Und es wird diesen Menschen schlimmer ergehen als vorher. Dasselbe gilt für die Nation Israel. Israel hatte sich vom Herrn abgewandt, ist in Götzendienst gefallen und um große Ungerechtigkeit. Und wir kennen, Entschuldigung, wir kennen die Geschichte. Israel ist in die babylonische Gefangenschaft geführt worden, wegen ihrer Rebellion gegen Gott, und ist gezüchtigt worden. Und dann sind sie zurückgekommen, und nach der babylonischen Gefangenschaft haben sie nie wieder Götzenbilder gemacht und die angebetet. Sie haben äußerlich aufgeräumt. Und diese Pharisäer und die Schriftgelehrten haben sogar eine moralische Reformation eingeleitet. Waren sehr stolz und sehr religiös, aber im Herzen haben sie nie Buße getan. Sie haben sich nie Gott hingegeben. Ihre Natur wurde nie verändert. Wir sehen sie hier, gerade diese Pharisäer, diese Leiter der Juden, sie lehnen Jesus als den Messias ab. Die Nation ist schlimmer dran als je zuvor, geistlich blinder als je zuvor. Das war die Generation, die geschrien hat, kreuzigt ihn! Haben äußerlich aufgeräumt, aber das Haus war leer. Herzen waren weit weg von Gott. Jesus spricht zu den Pharisäern, konkret in Matthäus 32. Er sagt, wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel, inwendig aber sind sie voller Raub und Unenthaltsamkeit. Blinder Pharisäer, reinige zuerst das Inwendige des Bechers, damit auch sein Auswendiges rein werde. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr seid übertünchten Gräbern, die von außen zwar schön scheinen, ihr gleicht überdünchten Gräbern, die von außen zwar schön scheinen, inwendig aber voll von Totengebeinen und aller Unreinheit sind. So scheint auch ihr von außen zwar gerecht vor den Menschen, von innen aber seid ihr voll Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler! Denn ihr baut die Gräber der Propheten und schmückt die Grabmäler der Gerechten und sagt, wären wir in den Tagen unserer Väter gewesen, wir würden uns nicht an dem Blut der Propheten schuldig gemacht haben. So gebt ihr euch selbst Zeugnis, dass ihr Söhne derer seid, welche die Propheten ermordet haben. Und ihr macht nur das Maß eurer Väter voll. Wir haben den Messias gekreuzigt, abgelehnt, von dem die ganzen Propheten gesprochen haben. Jesus sagt, Schlangen, Otternbrut, wie sollt ihr dem Gericht der Hölle entfliehen? Starke Warnung. Starke Warnung an Menschen, die äußerlich moralisch sind, gut sind, Kirchgänger sind vielleicht, versuchen ihr Leben aufzuräumen, aber deren Herz leer ist. Deren Herzen nicht, wo Jesus wohnt, die Jesus nie eingeladen haben, in ihr Herz zu kommen. Besitzt Gott dich heute Morgen. Versuch nicht aus eigener Kraft, dein Leben aufzuräumen oder brav zu sein, sondern gib dein Leben Gott und werd von neuem geboren durch den Geist Gottes. Er will dir neues Leben geben. Zum Schluss sehen wir im letzten Paragraph hier im Vers 12 Widerstand gegen Jesus, diesmal nicht von Pharisäern oder religiösen Leitern, sondern von seiner eigenen Familie. Sanfter Widerstand. Kein Widerstand aus Hass und aus Eifersucht wie bei den Pharisäern, sondern aus Liebe. In Markus 3, 21 lesen wir, als die Familie von Jesus gehört hat, dass die Volksmengen zu Jesus gekommen sind. Und ich bin mir sicher, sie haben von diesen Konflikten mit den religiösen Leitern der Juden gehört und von diesen Gerüchten, dass die Leiter Jesus umbringen wollten. Und in Markus 3, 21 heißt es, als sie das gehört haben, gingen sie los, um ihn zu ergreifen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Machen sich auch zu einer Rettungsmission hier. Sagen, Mann, unser Bruder, unser Sohn, der ist wahnsinnig, der ist größenwahnsinnig geworden. Er hat den Verstand verloren. Er wird sich umbringen, wenn er so weitermacht. Vielleicht habt ihr ähnliche Dinge von gutmeinenden Familienmitgliedern gehört. Mann, du bist zu radikal. Übertreibst es mit Jesus. Hast den Verstand verloren. Machst dein Leben kaputt. Und die Mutter von Jesus und seine vier Brüder haben sich aufgemacht. Josef war wahrscheinlich gestorben zu dem Zeitpunkt. Er wird hier nicht mehr erwähnt. Brüder Jesu, die haben zu der Zeit noch nicht an ihn geglaubt. Die haben erst an ihn geglaubt, nachdem er auferstanden war. Aber seine Mutter und seine Brüder aus Sorge um ihn treten diese Reise von Nazareth nach Kapernaum an, wo Jesus wahrscheinlich noch war, um ihn von seiner eigenen Narrheit zu retten. Sie haben Jesus nicht verstanden. Vers 46. Als er aber noch zu den Volksmengen redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen, und sie suchten ihn zu sprechen. Und es sprach einer zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und suchen dich zu sprechen. Er aber antwortete und sprach zu dem, der es ihm sagte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte seine Hand aus über seine Jünger und sprach, siehe da, meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines Vaters tun wird, der in den Himmeln ist, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Jesus war hier nicht lieblos zu seiner Familie. Steht nicht hier, dass Jesus seine Familie abgelehnt hat und dass er sie nicht eingeladen hat und dass er keine Zeit mit ihnen verbracht hat. Jesus hat seine Familie geliebt. Wir sehen es wahrscheinlich am stärksten am Kreuz, als er am Kreuz hängt und sich um seine Mutter kümmert, um die Versorgung seiner Mutter und seine Mutter dem Jünger, den er geliebt hat, anvertraut hat. Also Jesus ist hier nicht lieblos zu seiner Familie, aber er wollte zeigen, dass es etwas gibt, was wichtiger ist als Familienbeziehungen. Er wollte zeigen, dass verwandtschaftliche Beziehung dich nicht in das Reich Gottes bringt. Nicht mal, wenn du mit Jesus blutsverwandt warst, es bringt dich nicht ins Reich Gottes. Du bist nicht gerettet, weil du ein Bruder von Jesus bist. Wie viel weniger werden wir gerettet, nur weil wir in einer christlichen Familie aufwachsen. Gott hat keine Enkelkinder. Gott hat nur Kinder. Jeder muss sich persönlich entscheiden. Wir werden nicht automatisch zu Christen, nur weil wir in der christlichen Familie aufwachsen, weil vielleicht meine Eltern oder meine Geschwister Christen sind, weil ich in die Kirche gehe. Das macht mich nicht zu einem Christen. Das bringt mich nicht in Beziehung mit Gott. Das bringt mir nicht Vergebung meiner Schuld. Jeder muss persönlich Jesus annehmen, eine persönliche Entscheidung treffen. Das annehmen, was er am Kreuz für uns getan hat, für uns persönlich. Und ihn einladen, in unser Leben zu kommen. Jesus sagt, siehe da, meine Mutter und meine Brüder, denn wer den Willen meines Vaters tun wird, der in den Himmeln ist, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Johannes 6, Vers 40 sagt uns Jesus, denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Glaub an Jesus, das ist der Wille des Vaters. Glaubst du an Jesus heute Morgen? Bist du von Neuem geboren durch den Geist Gottes? Ich hoffe. Wenn nicht, geh heute noch nach Hause, ohne die Entscheidung zu treffen. Und vielleicht sprich jemanden an, den du vertraust und sag, hey, ich möchte mein Leben Jesus geben. Kannst du mit mir beten? Aber wenn du Jesus in deinem Herzen hast heute Morgen, dann streckt Jesus seine Hand aus über dich. Und er sagt, siehe, meine Familie, du gehörst zu meiner Familie. Familie Gottes. Lass uns beten. Lieber Vater, wir wollen dir Danke sagen, dass wir deine Kinder sein dürfen, wenn wir dir vertrauen heute Morgen. Danke, dass Jesus es möglich gemacht hat, dass er unsere Schuld genommen hat und dass er uns zu Gottes Kindern macht. Danke für dieses Vorrecht der Beziehung und all dieser Privilegien, die wir genießen. Wir danken dir dafür, Gott. Und wir wollen dich anbeten als den wahren und den lebendigen Gott. Mach uns frei, Herr, von aller Art von Götzendienst, wo uns noch Dinge oder andere Sachen wichtiger sind als du, Herr. Und zieh unser Herz zu dir. Ich bitte dich, dass du unser Leben von innen her aufräumst, dass wir nicht nur an Äußerlichkeiten hängen bleiben. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.